Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute gibt es für Sie die 578. Ausgabe von Radio DARC. Und es geht wieder um die spannende Welt der Technik und der Wissenschaft. Hierzu begrüßen wir Sie wie jede Woche wieder recht herzlich. Ich bin Cody Farren und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Was haben wir heute denn wieder alles für Sie zusammengestellt? Nun, da geht es einmal um die gefährlichsten Firmen der Welt und zweitens um den neuen Digitalmodus FT2. Daneben gibt's wie immer spannende Details aus Wissenschaft und Forschung. Na, dann starten wir mit tollem Sound aus den 70er Jahren. Hier ist die Großmeisterin des AFN Country Sounds. Hier ist Billie Joe Spears mit Pittsburgh General. It's another wild night. The wolf can't play while he's tying a suture, and I'll get through the ship without a fight. The next time around he'll have Debbie Sims, and she's an old Sergeant Whack. She told me once she'd break off his arm and make him say, please get it back.
Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Japan sendet wegen der Lage im Iran wieder auf Kurzwelle. Piratenpartei bewirkt Entschärfung der Funkrichtlinie. Das Sonnenfleckenmaximum liegt hinter uns und DARC-Logbuch überschreitet 4000 Nutzeranmeldungen. Am Mikrofon Conny Farren. Als Reaktion auf den militärischen Konflikt im Iran hat der japanische Auslandssender NHK sein internationales Radioprogramm in japanischer Sprache wieder auf einen temporären 24-Stunden-Kurzwellenbetrieb umgestellt. Die zusätzlichen Sendungen von NHK World Radio starteten am 1. März um 11.30 Uhr japanischer Zeit. Regulär sendet der öffentlich-rechtliche Anbieter 6 Stunden täglich auf Kurzwelle in den Nahen Osten. Angesichts der aktuellen Lage wurde das Angebot nun auf einen durchgehenden 24-Stunden-Betrieb ausgeweitet. Der Sender gilt als Anbieter unabhängiger Nachrichten sowie hochwertiger Informations-, Bildungs- und Kulturprogramme. Im Programm laufen parallel Inhalte von NHK Radio 1, internationale Nachrichten in japanischer Sprache sowie sicherheitsrelevante Hinweise für Auslandsreisende. Dazu zählen aktuelle Reise- und Lageinformationen des japanischen Außenministeriums einschließlich Einschätzungen zur Situation im Iran. Die Ausstrahlung erfolgt unter anderem über die Sendeanlage Yamata sowie über Relaisstationen im Ausland, darunter in Frankreich. Aufgrund der technischen Ausbreitungseigenschaften der Kurzwelle werden mehrere Frequenzen im 31 und 25 Meter Band eingesetzt, aus Frankreich auch 6150 Kilohertz im 49 Meter Band. Hintergrund sind instabile Internet- und Telefonverbindungen in der Region. Japanische Bürger im Nahen Osten sind daher öfter von zuverlässigen Informationen abgeschnitten. Kurzwelle gilt in solchen Situationen als krisenfestes Übertragungsmedium. Die Signale werden direkt aus Japan oder von demokratischen Partnerländern in Europa ausgestrahlt und können unabhängig von lokalen Netzinfrastrukturen empfangen werden. Anders als Internetangebote, die durch staatliche Eingriffe abgeschaltet oder durch Netzstörungen beeinträchtigt werden können, lassen sich Kurzwellensignale kaum blockieren. Die umstrittenen Artikel 3.3i und 4 der Europäischen Funkrichtlinie 2014/53/EU werden nicht aktiviert. Wie aus einer Folgenabschätzung hervorgeht, hätte insbesondere Artikel 3.3i erhebliche negative Auswirkungen auf die europäische Elektronik- und Funkbranche gehabt, ohne messbare Sicherheitsvorteile zu bringen. Die Europäische Kommission markierte die entsprechende Initiative am 20. Januar 2026 als verworfen. Die Funkrichtlinie, in englischer Sprache als Radio Equipment Directive bezeichnet, regelt seit dem 16. April 2014 die Anforderungen für das Inverkehrbringen von Funkanlagen in der Europäischen Union. Sie trat am 13. Juni 2016 in Kraft. Kritiker hatten gewarnt, dass die geplante Aktivierung einzelner Bestimmungen faktisch dazu führen könnte, dass nur noch zertifizierte Software auf Funkgeräten betrieben werden dürfte. Da moderne Funksysteme weitgehend auf Software basieren, sahen Branchenverbände, Open-Source-Vertreter und Europaabgeordnete die Innovationsfreiheit und den Wettbewerb in Gefahr. Die entsprechenden Bestimmungen sind nun auf Initiative der Piratenpartei vom Tisch. Sie berichtet darüber ausführlich auf ihrer Webseite und bietet dort eine Analyse der Folgen an. Hinweis: Diese Nachricht dient der Information über aktuelle politische Entwicklungen im Bereich der funktechnischen Gesetzgebung. Sie stellt keine Wahlempfehlung oder Unterstützung für eine Partei dar. Das Maximum des 25. Sonnenfleckenzyklus liegt langsam hinter uns. Die Jahre 2024 und 25 können wir als die Jahre des Maximums betrachten, berichtet František K. Janda, Oscar Kilo 1 Hotel Hotel, auf der Webseite des Astronomischen Instituts bei Prag. OM Franta weist darauf hin, dass sich die Sonne nun in einer entscheidenden Phase der Umkehrung ihres Magnetfeldes befindet. Dieser Prozess ist ein natürlicher Teil des 11-jährigen Sonnenzyklus und er verläuft in der Regel asymmetrisch. Die nördliche und südliche Hemisphäre der Sonne können sich zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten umkehren, wobei der Prozess mehrere Monate dauert. Das Magnetfeld in den Polarregionen der Sonne schwächt sich allmählich ab, bis es vollständig zusammenbricht und sich mit entgegengesetzter Polarität neu aufbaut. Die ersten fleckenlosen Sonnentage Anfang letzter Woche waren ein erster Vorgeschmack auf das, was uns in den kommenden Jahren erwartet. Bis zum nächsten Sonnenfleckenminimum ist es aber noch etwas hin. 2030 oder 31 soll es soweit sein. Die Ausbreitungsbedingungen werden aber noch eine ganze Zeit lang gut sein, auch befeuert durch die bald bevorstehende Tag- und Nachtgleiche, die vor allem die Nord-Süd-Ausbreitung begünstigt. Hören Sie detaillierte Informationen über das aktuelle Funkwetter wie immer am Ende unserer Sendung. Das DARC-Logbuch, welches unter der Webseite log.darc.de für jedes Mitglied erreichbar ist, hat die 4000er-Marke der Benutzeranmeldungen überschritten. DARC-Vorstandsmitglied Ronny Jerke, Delta Golf 2, Romeo, Oscar, November, zeigt sich sehr erfreut über die große Resonanz. Immer mehr Mitglieder entscheiden sich für das problemlose Online-Logging, das der DARC als Dienstleistung exklusiv für seine Mitglieder anbietet. Einer der neuesten Benutzer, Thomas, Delta Hotel 2, Foxtrot Bravo Romeo, schreibt: Ich bin begeistert. Wavelock gefällt mir sehr gut. Es ist eine ansprechende und intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche. Das Programm läuft flott und ich kann es mit allen von mir genutzten Endgeräten problemlos verwenden. Die angebotenen Analysemöglichkeiten sind sehr gut, zum Beispiel mit der Globus-Funktion. Friedrich, Delta Lima 4, Bravo Bravo Hotel, Nutzer der ersten Stunde, schreibt: Mir gefiel das Projekt Wavelock von Anfang an und es macht riesigen Spaß, es zu nutzen. Vielen Dank an alle, die fleißig Fehler gemeldet haben. Probieren auch Sie mal das DARC-Logbuch aus. Es hat fantastische Möglichkeiten rund um das Erfassen von Funkverbindungen. Es bietet eine automatisierte API-Schnittstelle zu anderen Programmen und vielfältige Auswertefunktionen. Verfügbar ist der Dienst für Mitglieder des DARC unter log.darc.de. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Ein richtig toller Titel kommt nun von der britischen Band Queen und er heißt etwas nichtssagend schlicht 39. Für alle, die ihn noch nicht kennen, er stammt aus dem Album A Night at the Opera und wurde im Jahr 1976 veröffentlicht. Und er erzählt die Geschichte einer Reise in den Weltraum, wo Astronauten die Erde verlassen und eine neue Welt entdecken. Bei der Rückkehr ist für sie wegen der Zeitverschiebung nur ein Jahr vergangen, aber auf der Erde viele Jahrzehnte. So finden sie eine völlig veränderte Welt vor und all ihre Freunde und Angehörigen sind verstorben.
Eyes.
Kalenderblatt. Aktuelle Veranstaltungshinweise für Funkamateure.
Das ZDF bringt eine zweiteilige Doku-Reihe über die gefährlichsten Firmen der Welt. Ja, endlich wird die Rüstungsindustrie mal ins Visier genommen. Nein, nein, das sind sie nicht. Ganz und gar nicht. Wir haben sie in unseren Smartphones, die gefährlichsten Firmen der Welt. Die Doku untersucht die Macht globaler Digitalkonzerne wie Google, Facebook, Amazon und Co. Sie zeigt, wie personenbezogene Daten, Algorithmen und Plattformen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verändern. Und wie schwer sie noch zu kontrollieren sind. Die beiden Folgen Big Tech, der Aufstieg der Datenkraken und Big Tech, Milliarden, Manipulation, Macht sind bereits im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. Ja, früher hat man das Mediathek genannt. Also die ZDF-Mediathek, man findet's unter dem Namen immer noch. Die Geschichte der großen Tech-Konzerne beginnt im Silicon Valley der 1970er Jahre, als man dort noch ganz andere Sachen erreichen wollte, positive, und führt zu den heutigen Monopolen von Google, Amazon, Meta, also Facebook, Instagram und Co., Microsoft und Apple. Der Aufstieg der großen Tech-Konzerne beruhte nicht nur auf innovativer Computertechnik, denn schon früh setzten sie auf Psychologie, um Nutzungsverhalten zu manipulieren. Man soll am Handy kleben bleiben, man soll da stundenlang auf Facebook rumdaddeln, nennt man inzwischen auch Doomscrolling, die Jagd nach schlechten Nachrichten. Kann man natürlich auf Spiegel Online genauso machen wie auf Facebook, aber Facebook versucht einen halt noch mehr dabei zu halten. So wurde die Nutzung der Daten zum Geschäftsmodell. Facebook, Google und Co. verdienen mit Daten nicht nur Geld, sie manipulieren Meinungen und beeinflussen Wahlen. Algorithmen entscheiden, was wir sehen, denken und wählen. Das kann manchmal ganz praktisch sein. Ich habe inzwischen auch manche News auf Facebook gefunden, weil Facebook natürlich merkt, dass ich mich für Amateurfunk interessiere und mir dann entsprechende Sachen anzeigt. Das kann aber halt auch in andere Richtungen gehen. Das funktioniert dann bei manchen Wählern sehr gut, die sich dann immer mehr radikalisieren, weil ihnen immer mehr von demselben angezeigt wird und sie das dann irgendwann wirklich glauben. Die Folge Big Tech, der Aufstieg der Datenkraken, in der Mediathek zeigt, wie aus idealistischen Visionen ein milliardenschweres Geschäftsmodell mit Überwachung, Datenhandel und Manipulation geworden ist und warum viele Menschen heute kaum noch ohne diese Konzerne leben können. Und wie sind die Daten nun zur politischen Waffe geworden? Big Tech, Milliarden Manipulationen Macht, um 22.30 Uhr daran anschließend beleuchtet dann die politische Dimension der Datenmacht. Sie zeigt, wie Plattformen psychologische Profile erstellen, wie Algorithmen Emotionen beeinflussen und politische Kampagnen steuern. Anhand von Fällen wie Cambridge Analytica und Facebook-Experimenten wird deutlich, wie fragil Demokratie und Öffentlichkeit im Zeitalter der exzessiven Datensammlung geworden sind. Die beiden Sendungen sind auch mit Untertiteln abrufbar. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Is she hurting?
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Mit WSJT hat der Nobelpreisträger Professor Joe Taylor Kilo 1 Julia Tango ja eine der größten Neuigkeiten im Amateurfunk in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Ein Übertragungsprotokoll, das mit langsamer digitaler Übertragung Kommunikation weit unter der Rauschgrenze ermöglicht. Die Software gibt es nun 25 Jahre, mit diversen Varianten, am bekanntesten ist ja FT8, inzwischen gibt es auch FT4, das dann doppelt so schnell arbeitet, wenn die Übertragungsbedingungen nicht ganz so schlecht sind. Oft genug sind die Übertragungsbedingungen aber gar nicht so extrem schlecht, dass es FT8 oder FT4 brauchen würde, bei denen ja die Übertragung der wenigen zulässigen Zeichen doch eine ganze Weile dauert. Und deswegen hat eine Gruppe italienischer Funkamateure jetzt eine nochmal etwas schnellere Version namens FT2 entwickelt, wo praktisch die Datenrate nochmal verdoppelt wurde. Am 16. Februar diesen Jahres um 22:47 UTC hat diese kleine Gruppe italienischer Funkamateure den ersten erfolgreichen Signalaustausch der neuen Variante von WSJTX vermelden können. Es ist bis jetzt natürlich keine offizielle Version des Protokolls und es ist auch noch nicht endgültig. Es ist erst ein frühes Experiment und die Software hat momentan den Namen Decodium 3. Man will evaluieren, wie weit man die Übertragungszeit weiter komprimieren kann, wenn die Signale stark genug und die Bedingungen günstig sind. Es ist natürlich klar, dass dabei eine höhere Rechenleistung gefordert wird, dass die Bandbreite größer wird und dass der Störabstand geringer wird. Trotzdem ist man immer noch weit von normalen analogen Verfahren entfernt. Und während der ersten Tests haben die Stationen IZ8VYF, IZ8XXE und IC8TEM vollständige Kontakte in etwa 7 bis 11 Sekunden hergestellt. Bei FT8 sind das ja 60 Sekunden eine Minute, weil ein Zyklus 15 Sekunden hat. Damit kann man etwa 60 Funkverbindungen pro Stunde herstellen. Bei FT4 hat sich das Ganze halbiert, 30 Sekunden, 7,5 Sekunden pro Zyklus und damit sind 120 QSOs pro Stunde möglich, wenn man wirklich pausenlos ein QSO nach dem anderen abfeiert. Bei FT2 ist man bei 11 Sekunden und 3,8 Sekunden pro Zyklus und damit wären 240 Funkverbindungen pro Stunde möglich. Die Modulation ist dieselbe wie bei den anderen Verfahren 8G FSK. Auch die Nutzlast ist gleich mit 77 Bit und die Empfindlichkeit scheint ersten Betrachtungen zufolge bei etwa minus 12 bis minus 14 dB zu liegen, geht also nicht so tief ins Rauschen hinunter wie bei FT8 oder auch noch FT4. Aber neben der Kommunikation über Bursts könnte FT2 auch interessant für Hochgeschwindigkeitskontests und intensive Pile-Ups sein, bei denen die Geschwindigkeit wichtiger ist als die Empfindlichkeit bei schwachen Signalen. Das ist klar, wenn man selber das gesuchte DX ist, dann ist es natürlich schon interessant, wenn man pro Minute bis zu 4 Verbindungen bestätigen kann, statt nur eine. Für den OP mag das weniger verlockend sein, aber dafür kommen mehr Gegenstationen zum Zug. Es gibt jetzt in jedem Frequenzband von 160 bis 10 Metern eine aktuelle Testanruffrequenz. Die kann man im Internet nachschlagen. Ich will die jetzt hier nicht vorlesen. Das kann so schnell ohnehin keiner mitschreiben. Und da das Ganze bis jetzt auch noch rein experimentell ist, müsste man ohnehin sich erst die entsprechende Software herunterladen und kompilieren, bevor man das überhaupt versuchen kann. Die Dateien sind noch nicht öffentlich in Standard-Repositories verfügbar und werden aktuell nur in einem begrenzten Kreis verteilt, um ein kontrolliertes Feedback zu haben, während das Protokoll noch weiterentwickelt wird. Wer so tief einsteigen will, kann allerdings tatsächlich schon über die Decodium-Webseite eine entsprechende Fork von WSJTX herunterladen. Die Bandbreite des Signals steigt natürlich auch etwas an. Bei FT8 war sie ja bei 50 Hertz, bei FT4 bei 83 und bei FT2 liegt sie bei ungefähr 150 Hertz. Ist also immer noch eine Schmalbandbetriebsart und etwa die dreifache Bandbreite von FT8 und die doppelte von FT4. Bei der Kodierung der neuen Variante hat KI etwas mitgeholfen, und zwar Claude von Anthropic. Damit wurde der Quellcode modifiziert. Was bei FT2 auch schwieriger wird, ist die Synchronisierung. Die Toleranz ist hier dann ebenfalls viermal geringer. Bei FT8 müssen die Uhren von Sender und Empfänger schon sehr genau parallel laufen, mit einer Abweichung von maximal 200 Millisekunden. Und bei FT2 reduziert sich dann auf plus minus 50 Millisekunden. Hier könnte dann auch eine praktische Grenze liegen, das Ganze nicht noch weiter beschleunigen zu können, weil irgendwann ist die Toleranzgrenze so gering, dass die Signallaufzeiten Probleme machen. Also ob es dann noch ein FT1 oder ein FT0,5 geben wird, ist jetzt fraglich. Ich denke auch, dass das dann gar nicht mehr so interessant ist. Da hätte man dann schon lieber ein Verfahren, wo man auch mehr als 77 Bits übertragen kann und vielleicht mal ein richtiges QSO führen kann, das dann immer noch mindestens die Qualitäten von CW bezüglich des Signalrauschabstands bietet. Aber man sieht, der Amateurfunk bietet immer noch genügend Möglichkeiten für technische Experimente. Und analog dem Motto der DX-Petition, where do we go next, könnte man hier dann sagen, what do we code next? Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Pieptöne statt heißer Luft, eine neue Methode, Flugzeugtragflächen zu enteisen. Vereiste Tragflächen bei Flugzeugen sind enorm gefährlich und haben bei entsprechendem Wetter, beispielsweise dann bei längerem Warten auf den Abflug, schon zu großen Katastrophen geführt. Am Boden werden die Flugzeuge dann mit heißem Wasser mit Frostschutz enteist und in der Luft, wo das auch passieren kann während des Fluges, wird dann heiße Luft aus den Triebwerken abgezapft und an die Oberfläche der Flügel geleitet. Das benötigt aber viel Energie und verschlechtert den Wirkungsgrad der Triebwerke. Das Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF hat nun gemeinsam mit Partnern ein energiesparenderes Enteisungsverfahren entwickelt. Die Grundidee: die vereiste Partie des Flugzeugflügels wird in Schwingungen versetzt und das Eis löst sich. Im ersten Schritt melden Sensoren, wenn bestimmte Partien der Tragfläche anfangen, Eis anzusetzen. Anschließend wird die Eigenresonanzfrequenz ermittelt, der Frequenzbereich also, bei dem das Material anfängt zu vibrieren. Dann werden piezoelektrische Aktoren aktiv, sie lösen an den vereisten Stellen gezielt niederfrequente Materialschwingungen aus. Dennis Becker vom Fraunhofer LBF hat dazu gesagt, die Schwingungen bewegen sich im Bereich von wenigen Kilohertz und sind für das bloße Auge nicht sichtbar, aber sehr wirksam. Das anhaftende Eis wird gelöst und fällt ab. Um die Schwingungsfrequenz zu ermitteln, mussten die Fraunhofer Forschenden zunächst das Zusammenspiel aller Faktoren untersuchen, die bei der Eisbildung für die Eigenresonanz verantwortlich sind, wie Material der Tragflächen, Geschwindigkeit, Flughöhe, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Dicke der Eisschicht. Da sich die Außenbedingungen während des Flugs fortlaufend ändern, ist die Frequenz entsprechend nachzuregeln. Deshalb liefert die Sensorik ständig neue Messdaten, damit die Elektronik die Aktoren jederzeit mit der angepassten Frequenz ansteuern kann. Naja, für Boeing-Maschinen könnte das Verfahren allerdings eventuell ungeeignet sein. Da lösen sich durch die Vibrationen dann ja vermutlich gleich alle Verschraubungen, wenn man so an die Vorkommnisse der letzten Jahre denkt. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station. We'll be right back. Lithium ist ja aktuell als wichtiger Bestandteil der modernen Lithium-Akkus bekannt. Diese sind besonders leicht und zwar durchaus teilweise feuergefährlich, aber nicht giftig. Doch der Bedarf an Lithium ist inzwischen erheblich. Bisher wird das Metall vor allen Dingen in Australien, Argentinien, Chile und China gefördert. Diese geopolitischen Abhängigkeiten hat man aber nicht gern und außerdem ist es natürlich auch aufwendig, das Lithium über so eine lange Strecke zu transportieren. Das ist dann auch nicht so umweltfreundlich. Deswegen ist auch daran geforscht worden, ob man Lithium nicht in Deutschland gewinnen kann. Doch, das kann man. Das Forschungsprojekt LI Plus Fluids unter Beteiligung des Fraunhofer IEG hat das Potenzial von Lithium in Tiefenwässern in Norddeutschland untersucht und die Ergebnisse sind vielversprechend. Man rechnet mit bis zu 26 Millionen Tonnen im deutschen Boden. Der prognostizierte Jahresbedarf liegt bei 0,17 Millionen Tonnen im Jahr 2030. Das heißt, man könnte also den deutschen Bedarf auf lange Frist abdecken. Es soll ja dann auch Recycling kommen. Und in Wässern aus dem Rotliegend-Sandstein, dem Zechsteincarbonat und dem Buntsandstein in Norddeutschland hat man bereits früher Lithium von bis zu 600 Milligramm pro Liter nachgewiesen. Jetzt ist natürlich die Frage, das Ganze ist ja ein bisschen aufwendig, wie kommt man da dran? Es gibt da frühere Erdgasbohrungen, die noch existieren und wenn man da ein Geothermalkraftwerk mitbaut, kann man damit nicht nur Strom und Wärme gewinnen, sondern eben auch Lithium. Auch im Thüringer Becken könnte das funktionieren. Aber es braucht natürlich bestimmte Randbedingungen, wie eine ausreichend große Fließrate. Im niedersächsischen Munster hat man das Ganze jetzt angegangen. Da sollen auch dieses Jahr die ersten von 4000 Haushalten mit Fernwärme aus der Tiefe versorgt werden. Und man geht davon aus, bis zu 500 Tonnen Lithium im Jahr aus dem warmen Wasser zu gewinnen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Weit nach Mitternacht, mein Tag ist längst vorbei. Mir fallen gleich die Augen zu, verdammte Fahrerei. Das Radio bringt Country Sound, ich krieg nichts anderes rein. Das geht so durch bis 6 Uhr früh, ich glaub ich schlaf gleich ein. Ich möchte so gern Pantera hören. Und S.O.D. Ein richtig hart Metal-Song, doch sowas spielen die nie. Ich möchte so gern Iron Maiden hören und Kiss und Judas Priest. Ich hab ne Country-Allergie und drum hab ich genießt. So lieg ich hier im Krankenhaus, es piept das EKG. Nen traurig monotonen Ruf, mir tut mein Kopf so weh. Der neben mir im Nachbarbett, der trägt nen Cowboyhut. Sein Radio spielt Country Sound, das find ich gar nicht gut. Ich möcht so gerne Slayer hören, Accept und Judas Priest. Ich hab ne Drum hab ich genießt. Ich möchte Sepultura hören, Sodom und Manowar. Ich hör mein EKG nicht mehr, ich hör den Engelschor. Ich lieg im Eichensarg, der Pfarrer predigt stundenlang, doch redet er nur Quark. Der Organist spielt Country Sound, selbst hier, das gibt's doch nicht. Ich steig aus meinem Sarg heraus und brüll ihm ins Gesicht. Sonst hör mal zu, jetzt mach mal auf, wo geht's hier nicht weiter? Ich möchte nur Black Sabbath hören, Possessed und Celtic Frost. Sonst spuk ich hier noch länger rum und werde kein Kompost. Ich möchte Bad Religion.
1949 kam in den USA ein Gerät auf den Markt, mit dem der Träger aussah wie ein Marsmensch. Ein Radiohut, das war also so ein Metallteil, so ähnlich wie ein Wehrmachtshelm, mit zwei hervorstehenden Antennen. Nein, das waren keine Antennen, das waren ernsthaft Röhren, Radioröhren. Da standen vorne also zwei Radioröhren raus. Das Teil kostete damals nur knapp 8 US-Dollar, was aber 1949 natürlich eine ganz andere Summe war als heute. Und das waren zwei Batterieröhren, die mit 22,5 Volt liefen. Einfach aus Sicherheitsgründen und natürlich auch des Stromverbrauchs wegen. Aber es war ja schon wichtig, dass bei einem plötzlichen Regenschauer jetzt nicht gleich der Träger dieses Geräts ins Jenseits befördert wurde. 1,5 Volt Heizspannung kam dann auch noch dazu. Naja, das klang jetzt eigentlich recht interessant und fortgeschritten. Das Problem war aber, dass das natürlich eine sehr primitive Schaltung war mit zwei Röhren und eigentlich ohne richtige Antenne. Damit konnte man Mittelwellenstationen in 32 Kilometer Umkreis empfangen, also ging nicht besonders weit, nur im Nahfeld. Und die Schaltung benötigte einfach ein starkes Signal für stabilen Empfang. Ohne Empfang neigte sie nämlich zur Rückkopplung. Das hat dann erstens Funkstörungen verursacht und zweitens kräftiges Ohrenpfeifen. Dieser Radiohut blieb deshalb eine Kuriosität und verschwand recht schnell wieder. Aber irgendwie gibt's immer noch Leute, die sich gerne was Heißes auf die Ohren setzen. Naja, gerade jetzt im Winter vielleicht ganz angebracht. Es gibt nämlich aktuell einen High-End-Bluetooth-Kopfhörer, der heißt EQT, französisch, und der benutzt ebenfalls zwei Röhren. Allerdings hier nur für die Stereo-Vorverstärkung, also die NF. Und der empfängt auch Funksignale, aber nicht auf Mittelwelle, sondern auf 2,4 GHz, eben Bluetooth. Eine vieltausendfache Frequenz. Und er kostet jetzt auch nicht 7,95 Dollar, sondern 758 Euro. Also der Preis ist auch um einiges vervielfacht. Naja, und da kann man jetzt drüber nachdenken, welches der beiden Geräte eigentlich die größere Spinnerei ist. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Wir durften nicht da. bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Die Digitalmodi FT8, FT4 und Co. sind aus dem modernen Amateurfunk nicht mehr wegzudenken. Ermöglichen diese doch Funkverbindungen in alle Welt, selbst mit kleinen Sendeleistungen von nur ein paar Watt oder mit Behelfsantenne. Der neueste heiße Scheiß aus der Zauberküche der Softwareprogrammierer unter der Amateurfunk-Community ist nun FT2, das gerade mal 3,8 Sekunden für einen Durchgang braucht. Rekordverdächtig. Wir hatten gerade darüber berichtet. Eher wohl noch nicht zur Anwendung kommen dürfte diese Betriebsart bei der aktuellen DX-Expedition nach Bouvet Island im Südatlantik. Ein absolutes Highlight, was das DX-Angebot in diesen Tagen angeht. Unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC, hat die Details.
Ausbreitungstechnisch war das eine wirklich schöne Woche. Ansteigende Sonnenaktivität, keine massiven Flares, die uns mögliche Dellinger-Effekte hätten beschwören können und ein überwiegend ruhiges Erdmagnetfeld. Am späten Dienstagabend war mal ein K-Index von 5 dabei, aber das war's dann schon. Damit stieg die MUF jeden Tag locker über 30 MHz und das 10-Meter-Band öffnete, dank des jetzt immer längeren Tages, bereits über 10 Stunden. Meist ging es schon vor 8 Uhr UTC los und ging dann bis etwa 18 Uhr UTC. Nur der Mittwoch bildete eine Ausnahme wegen des unruhigen Erdmagnetfelds am Abend zuvor. Das war mal wieder ein Beispiel dafür, dass auch recht überschaubare magnetische Unruhe spürbare Folgen haben kann. Das liegt unter anderem an der Jahreszeit. Um die Tag- und Nachtgleichen herum ist die Ionosphäre da etwas empfindlicher. Der solare Flux stieg bis Dienstag auf 148 Fluxeinheiten und sank dann wieder langsam ab. Drei ausgedehnte Fleckengruppen mit je einem richtig großen Hauptfleck dominierten die uns zugewandte Sonnenseite. Zuvorderst die ehemalige Flare Factory 4366, die ja jetzt 4378 heißt und inzwischen schon um einiges ruhiger geworden ist. Aber man darf sie nicht unterschätzen. Mitte der Woche begann sie wieder ganz leicht zu wachsen. Alle diese Regionen haben allerdings nur geringe magnetische Komplexität. Das Risiko für kräftige Flares bleibt daher mäßig. Im Moment spielt sich alles auf C-Flare-Niveau ab. Etwas Zuwachs von der Sonnenrückseite ist dieser Tage noch zu erwarten. Aber nach einem weiteren Anstieg des Flux sieht es nicht aus. Mit 115 bis 145 Einheiten ist dann nächste Woche zu rechnen, mit den niedrigeren Werten zum Ende der Woche. In den nächsten Tagen sind die größeren aktiven Regionen geoeffektiv, wenn es um koronale Masseauswürfe geht. Die wird es sicher geben, allerdings in eher schwacher Ausprägung. Mit der ein oder anderen kurzen unruhigen Phase ist also zu rechnen, die eher ruhige Grundtendenz hält aber an. Trotzdem kann auch ein schwacher Magnetsturm am nächsten Tag zu Einschränkungen führen, das haben wir letzte Woche ja erlebt. Die Bedingungen ändern sich nächste Woche daher nicht wesentlich. Es werden wieder alle Bänder öffnen und schönes DX bieten. Und das bestimmt nicht nur am oberen Ende der Kurzwelle. Wer dabei auf ein dickes Peil abstößt, hat gute Chancen, auf die DX-Spedition 3 Jenke 0 Kilo gestoßen zu sein. Das Übersetzen auf die Bouvet-Insel war nach dem Warten auf ein geeignetes Wetterfenster erfolgreich. Und seit dem 1. März ist damit eines der seltensten DXCC-Gebiete QRV. Von Europa aus gibt es dorthin auf allen Bändern Fenster. Die besten Signale sind auf 10 und 12 Meter am frühen Nachmittag und auf 20 bis 15 Meter am frühen Abend zu erwarten. Aber auch die deutsche Expedition ins afrikanische Guinea-Bissau macht unter Juliet 5.1 Alpha ordentlich Betrieb und produziert bei uns laute Signale. Von dort klappte es sogar auf 6 Meter nach Südeuropa. Vielleicht tut sich auf 50 MHz ja auch noch ein bisschen mehr. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.